Ja, hallo und herzlich willkommen zu Projekt Chaos, dem Filmpodcast. Mein Name ist Patrick, mit mir dabei ist der Jakob. Grüß dich, Jakob.
Hallo, was geht?
Was geht? Also, das ist die erste Folge von unserem Podcast und in diesem Podcast soll es um aktuelle Streaming-Filme gehen. Also, wir nehmen uns entweder einen Klassiker, der irgendwie zurzeit auf Netflix ist, oder wir nehmen vielleicht auch einen aktuellen Film, der gerade auf Prime oder auf anderen Streaming-Diensten vorhanden ist und quatschen halt je nach Laune über den Film, der uns gerade interessiert. Ja, und heute, für die heutige Folge, haben wir uns Goodfellas von Martin Scorsese rausgesucht, der zurzeit auf Netflix zu bestaunen ist. Ja, Jakob, möchtest du uns vielleicht mal erzählen, wer ist Martin Scorsese und
Wer Martin Scorsese ist, also ich glaube, jeder, der sich irgendwie mit Filmen interessiert, hat auf jeden Fall mal diesen Namen gehört. Gerade wo du sagst Netflix, wir wollen heute aber nicht den guten alten Irishman besprechen, sondern gehen ein paar Jahrzehnte zurück, 3 Jahrzehnte zurück, nämlich zu Goodfellas. Ja, Martin Scorsese, ich glaube, weißt du, dass der ein Urgestein ist? Er ist in New York aufgewachsen. Little Italy hat er lange gewohnt. Der wollte tatsächlich auch Pastor werden. Hört man ja immer wieder, dass auch das Christentum eine tragende Rolle in seinen Filmen spielt, aber er wollte tatsächlich auch Priester werden. Er entschieden hat, Filmkunst zu studieren und im Zuge seiner Bachelor-Abschlussarbeit hat er seinen ersten Film produziert, der heißt Wer klopft denn da? 75.000 Euro hat er gekostet. Hast du davon mal was gehört? Hast du den mal angeguckt?
ja, also ich weiß, ich bin mir tatsächlich gar nicht sicher, ob es der Film war, aber es gab irgendeinen Film, den Scorsese inszeniert hat, wo ihm eine große Regisseurlegende, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber irgendeine Regisseurlegende hat zu ihm gesagt: Scorsese, der Film ist scheiße. Und dann hat ihm gesagt: Scorsese, das kannst du besser. Und dann den nächsten Film, den er dann gemacht hat, da wirst du bestimmt auch zu kommen, war dann Mean Streets.
Ja, genau, weil der hatte erstmal ein absolutes finanzielles Loch irgendwie bei ihm hinterlassen. Der konnte die hohen Kosten für einen Debütfilm, ich meine 75.000, das ist schon ordentlich Stange Geld, ne? Konnte er auf jeden Fall nicht wieder reinspielen. Als er dann aber 72 mit Hexenkessel seinen ersten Gangsterfilm gemacht hat, wo er Regie und Drehbuch geschrieben hat und geführt hat, ja, da ist er natürlich, hat einen großen Aufmerksamkeitsschub bekommen. Einige Techniken, das ist das Spannende, in diesem Gangsterfilm sieht man auf jeden Fall später auch nochmal. Man könnte fast sagen, mit Mean Streets hat er so ein bisschen seine Gangster-Ära eingeleitet. Also später sollte es ja auch eine Trilogie genannt werden, aus Hexenkessel, Goodfellas und Casino. Aber es ging noch weiter. Also er hat dann 74, würde ich sagen, richtig losgelegt mit Mean Streets, mit Hexenkessel, große Bekanntheit bekommen. Und als er dann 74 den, boah, fuck, welcher Film war das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall 74 konnte Alan Burstyn unter Martin Scorsese den Oscar gewinnen für die beste Hauptrolle. Müsste ich eigentlich mal kurz nachgucken, wie der Film heißt.
Mir fällt es gerade auch nicht ein.
Aber das hat auf jeden Fall nochmal einen dicken Bekanntheitspush ihm gegeben. Und Alice lebt hier nicht mehr.
Genau, Alice lebt hier nicht mehr, genau der
Alles, das
war's.
sind hier. Ja, also es gibt immer wieder mal Filme von Scorsese, die man vielleicht nicht als erstes dran denkt, wenn man diesen großen Namen hört. Aber an Taxi Driver, den er 76 gemacht hat, auf jeden Fall. Denn ja, ich finde den Hammer und der hat das New Hollywood Kino auf jeden Fall ziemlich angetrieben. Konnte bei Palm die Goldene Palme damit abreißen und ich würde sagen, ab diesem Moment ging seine Erfolgskarriere, also da. Ab diesem Moment kann man eigentlich sagen, dass jeder Film spannend ist und von den Kritikern erwartet wird. Also es entsteht ein leichter Hype, würde ich sagen, um diesen Mann herum, der dann auch Filme macht wie Raging Bull, King of Comedy, The Last Temptation of Christ, Cup der Angst, alles große Filme, alle hintereinander. Zwischendurch kommt auch immer mal was man, wie gesagt, nicht so direkt mit Scorsese verbindet oder so Filme, die einfach nicht so bekannt sind. Sowas wie Anna Pawlowa, Ein Leben für den Tanz. Die Zeit nach Mitternacht und die Farbe des Geldes. Also, ich weiß nicht, die drei Filme, die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Kannst du was zu denen kurz sagen?
Ich habe die tatsächlich auch alle nicht gesehen. Also, weil bei allen so dieses Stigma für mich leider auch irgendwie drauf saß, so dass Scorsese für mich auch immer so ein Regisseur war, der eine gewisse Sparte Film hat, die sein A-Game ist und das meiste, was er außerhalb von diesen Genres praktisch produziert, meistens eher so, ich will nicht sagen mittelmäßige Ware ist, aber es kann halt überhaupt nicht mithalten mit dem, wenn er mal einen Film hat, der ihr wirklich seinen Fähigkeiten entsprechend liegt, wie eben ein Taxi Driver, wie ein wilder Stier oder halt ein King of Comedy, wo du halt richtig merkst, das ist seine Thematik, das ist sein Ding. Und wenn er Robert De Niro dabei hat, dann wusstest du eigentlich, dass es definitiv Qualität haben würde.
Ich glaube, in der Farbe, die Farbe des Geldes, das ist so ein Billardfilm. Also da merkt man, da hat sich Scorsese auch wieder so eine ganz spezielle Sparte ausgesucht und die dann versucht, von innen zu beleuchten. Ich glaube, das sind alles auch Filme, die sind finanziell nicht ganz so erfolgreich gewesen. Hier diese mittlere 80er-Phase. Allerdings kam dann natürlich 1990 Goodfellas, drei Jahrzehnte in der Mafia. Ein ja, Film, den wir heute ein bisschen näher besprechen wollen. Und vielleicht wäre noch zu erwähnen, dass das so ein bisschen die nach Casino auch noch die Hochphase war von Robert De Niro und Scorsese zusammen. Also die hatten ja so eine quasi, ich nenne es immer gerne die Scorsese-Ära, die Robert De Niro-Ära, auf die dann später die Leonardo DiCaprio-Ära folgt. Also weil dann kommen einige Filme um die Nullerwende rum, angefangen glaube ich mit Gangs of New York,
Ja.
wo Scorsese mit DiCaprio zusammenarbeitet. Und ja, dann so ein bisschen die DiCaprio-Ära einleitet. Aviator, Departed, Shutter Island.
Wolf of Wall Street.
Nee, okay, da ist DiCaprio nicht dabei. Genau, dann aber The Wolf of Wall Street. 2016 kommt dann nochmal ein sehr spezieller Film, Silence. Ich habe den auch gesehen, wo man dieses oft programmierte Christentum, was er in seinen Filmen immer verarbeitet, aber eher unter der Oberfläche, hier ziemlich deutlich abhandelt. Also in Silence, den ich auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend finde und sehr geil, wird es dann ziemlich offensichtlich auch religiös, weshalb den einige ziemlich langweilig finden, glaube ich. Aber ich finde den spannend.
Ich finde den auch super. Also ich muss zugeben, beim ersten Mal schauen war er mir viel zu sperrig für auch gerade für einen Scorsese-Film, die ja eher dafür bekannt sind. Also gerade jetzt seine Gangsterfilme, dass die immer relativ einladend sind sozusagen mit ihrer Atmosphäre. Aber Silence, der wächst. Also er hat so eine ganz wachsende Kraft, die ich von Scorsese auch nicht gewöhnt war. Also das war noch mal so eine Sparte von Scorsese oder ein Aspekt von Scorsese, den ich ihm nicht zugetraut hätte, dass er so einen Film drehen kann.
Ja, auch die Ruhe, die der da in die Landschaftsaufnahmen mit reinbringt und so eine ganz, ganz innere, ja, echt faszinierende Atmosphäre, die da erzeugt wird. Und man spürt einfach, wie wichtig dieses Thema allen Beteiligten ist. Also ich finde, es ist ein sehr starker Film, oft unterschätzt oder übersehen, würde ich behaupten.
Übersehen ist, denke ich, das richtige Wort, weil ich glaube, die meisten Leute, die sich den dann wirklich angucken, das sind ja meistens dann auch eher so die Cinephilen, die wirklich daran interessiert sind, auch solche Filme zu sehen, die sind dann meistens im Regelfall entweder begeistert oder finden ihn zumindest richtig gut.
Genau das ist so ein bisschen die Sache. Scorsese lädt ein, von diesem Film Bros gefeiert zu werden, ne? Die, was weiß ich, Taxi Driver dann über alles lieben.
Ja.
Aber er hat tatsächlich auch immer so Filme wie Kün Dün, der 97 erschien, die ja abseits von diesem Mainstream, von diesem Hype, von diesem Coolen auch weggehen und trotzdem so seine ganz eigenen Stärken entwickeln, wo auf jeden Fall Silence dazugehört. The Irishman in 2019 beendet irgendwie so nicht nur diese Mafia-Trilogie, sondern vielleicht jeden Mafia-Film. Also nach diesem dreieinhalbstündigen oder fast vierstündigen Epos blickt man auf die ganzen Filme zurück. Und ich fand, man betrachtet auch im Nachhinein nach Irishman die ganzen Gangsterfilme ein bisschen anders. Nochmal ein bisschen mit einer melancholischeren Seite oder mit ein bisschen mit einer ja, weniger Sympathie für die ganzen Figuren, die man vorher teilweise ja sehr angehimmelt hat. Wann hast du denn das erste Mal zum Beispiel Goodfellas gesehen, den Film, um den es ja heute gehen soll?
Gut, das ist eine gute Frage. Ich bin mir relativ sicher, das ist einer so der ersten Filme von Scorsese war, die ich gesehen habe. Also ich glaube, der allererste Scorsese, der mir wirklich aufgefallen ist, das ist wahrscheinlich wie bei jedem anderen auch, The Wolf of Wall Street. So den ich damals so geil fand, dass ich ihn direkt 2 Tage hintereinander zweimal geschaut habe. Weil
Im Kino?
nicht im Kino, sondern ich habe den erst mal ein bisschen später gesehen und dann habe ich ihn auf Amazon Prime damals entdeckt, geschaut und fand ihn so geil, dass ich ihn am nächsten Tag mit meinem Vater gleich nochmal schauen musste.
Geil, ja.
Weil das einfach so eine Spaßgranate ist, der Film, obwohl er so einen ernsten Hintergrund hat. Und dann hatte ich mir so gedacht, Mensch, ich muss von diesem Martin Scorsese muss ich noch ein bisschen mehr sehen. Und dann bin ich bei Goodfellas angekommen, wo auch bei mir tatsächlich eine Entwicklung sich getan hat in der Rezeption, was den Film anbelangt, weil ich auch lange Zeit kein Fan war von dem Film.
Kein Fan, woran lag das?
Das lag unter anderem daran, ich hatte gerade bei Film hatte ich so eine Zeit lang so ein Faible dafür, wenn Filme noch über Jahre hinweg immer noch frisch aussehen. Also ich würde jetzt als Beispiel ganz klar nennen, Casino. Casino ist so das perfekte Beispiel, wo ich halt gesagt hätte, Casino sieht heute, dadurch, dass Scorsese den halt noch in CinemaScope gedreht hat und mit eher so knalligeren Farben aufgelegt hat, dass der halt immer noch super frisch aussieht. Und was mich bei Goodfellas lange Zeit gestört hat, war, dass der Film, also vom Look her, auch genauso gut Ende der 70er, Anfang der 80er hätte gedreht sein können und der Film war halt aus dem Jahr 1990. Und deswegen hat er mich filmisch immer so ein bisschen abgeturnt, wenn ich diese etwas arg so veralteten Bilder gesehen habe. Und ich hatte den Film auch manchmal so ein bisschen, dass er so relativ schnell so ein bisschen diese leichtherzige Atmosphäre oder leichtfüßige Atmosphäre, besser gesagt, dass er die irgendwann verliert und es dann nur noch darum geht, dass Henry Hill sozusagen, also Ray Liotta, die meiste Zeit nur noch so dieser Abstieg gezeigt wird und das eigentlich nicht mehr so richtig Spaß gemacht hat. Das hat sich dann aber über die Zeit auch gewandelt bei mir, dass ich den Absturz eher schon eher genießen kann, wenn ich den jetzt sehe, als dass ich ihn verabscheue.
Ich finde das aber immer noch tatsächlich, kriegt mich der Film immer in den ersten 30 Minuten, bin ich zack da drin gesogen und ich liebe alles, was da passiert.
Ja.
Dieser ganze Sog, der da entsteht durch die Voice-Overs, durch die schnell aneinander geschnittenen Montagen, die auch gar kein Luftholen zulassen, bin ich immer direkt drin und ich liebe, wie die langsam aber sicher krassere Gangsteraktionen durchziehen. Aber auch am letzten Teil muss ich sagen, wenn die da, also wenn es sehr stark um die Folgen des Kokskonsums auch geht, um die Paranoia und es noch schneller geschnitten wird, allerdings nicht mehr so, ja, einfach das Schöne verliert, sondern irgendwie der Spiegel der Realität aufgezeigt wird. Ich finde das immer noch so ein bisschen, das gucke ich nicht so gerne. Also ich weiß nicht, da, nicht, dass der Film mich da verliert, aber da bin ich auf jeden Fall nicht ganz so, nicht mehr ganz so gehuckt, muss ich tatsächlich sagen.
Da stimme ich dir absolut zu. Also es ist halt, ich finde es halt immer wieder beeindruckend, wenn ich den Film sehe. Und deswegen hat er sich dann bei mir auch über die Zeit im Kopf, also das kann man jetzt vielleicht auch schon sagen, halt für mich ist Goodfellas, ich nehme an, auch für dich halt ein Meisterwerk.
Auf jeden Fall.
Also es ist ein absolutes Meisterwerk bis heute und ist einer dieser wenigen Filme, wo ich auch sage, der hat auch seine IMDb-Wertung von 8,7, die er immer noch hat, immer noch verdient. So, weil es gibt genug Filme auf IMDb und so weiter, wo ich sagen würde, oh, den müsste man eigentlich nochmal neu bewerten. Aber Goodfellas, da stimme ich total, da blase ich genau ins selbe Horn wie alle anderen auch. Goodfellas ist ein Meisterwerk und da muss ich aber sagen, ich bin immer wieder beeindruckt, wie der dich von Anfang an die Hand nimmt und voll reinzieht. Also du hast eigentlich gar keine Chance, irgendwie danach auszumachen. Der Film fängt schon mit dieser genialen Anfangssequenz an, wo sie nachts mit dem Auto fahren und du siehst da Ray Liotta, Joe Pesci und Robert De Niro im Auto sitzen und wenn man den Film jetzt das erste Mal sieht, du weißt zwar gerade nicht, was abgeht und dann innerhalb der nächsten 20 Sekunden siehst du, wie sie einen Typen im Kofferraum erschießen und abstechen und du und einerseits bist du total abgefuckt davon und so, was ist das denn für ein Film, aber auf der anderen Seite bist du sofort fasziniert, wie ruchlos und wie kompromisslos diese Typen einfach schon in der ersten Szene wirken und das zieht dich einfach sofort rein.
Das Geile ist ja auch, wie nebensächlich die da in diesem Auto sitzen und plötzlich, also die wollen ja eine Leiche verscharren. Der Zuschauer weiß es in diesem Moment noch nicht. Doch die haben gerade den Typen auf brutalste Weise niedergeknüppelt, haben den ins Auto geschmissen und fahren weg. Und plötzlich sind die mitten auf der Straße und es rumpelt. Und die fragen sich einfach nur, haben wir wen überfahren oder was war das hier? Was ist hier? Das ist so eine Nebensächlichkeit. Bis sie dann einfach, fuck, das ist der Typ, der ist gar nicht tot. Ich liebe diesen Moment. Jedes Mal direkt instant gehuckt. Und bis er dann natürlich Henry Hill, bam, die Motorhaube zumacht, den Kofferraum zumacht, die Musik einsetzt. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Zack. Und der Film beginnt. Also ich find's mega.
Also das ist locker so in den Top 20 Anfangssequenzen, die ich jemals gesehen habe. Also mir fallen auch wenig Filme ein, beziehungsweise mir fallen allgemein wenig Regisseure ein wie Scorsese, die das so beherrschen, dass du ab Sekunde 1 weißt, ich will jetzt, egal wie lang dieser Film geht, ich bin für den Ride, ich bin dabei. Es ist mir scheißegal, wie lang das jetzt geht. Aber ich will das jetzt sehen, was jetzt passiert.
Ich liebe ja auch dieses Voice-Over. Also man sagt ja immer Show, don't tell.
Ja.
Aber in diesem Fall muss ich sagen, die Inszenierung von diesen Montagen, wo einfach eine Stimme drüber gelegt ist, die uns erklärt, aber sie erklärt uns nicht, was wir sehen, sondern sie erklärt die Welt. Der Voice-Over-Stimme von Henry Hill erklärt immer genauestens beobachtend, was das Umgebungsumfeld ist. Da kommen ja auch immer diese geilen Namensbeschreibungen hier. Also ich denke da jetzt an die Szene mit der Kamerafahrt, wo die ganzen Goodfellas, die da sitzen, erstmal so vorgestellt werden mit
Genial.
einem kurzen Nebensatz, sowas wie: That's Johnny two times. Sein Name ist das, weil er alles immer zweimal sagt. Get the paper, get the paper.
Das ist
Und ja, also diese Voice-Over, die beschreiben nicht, was die Leute da machen oder erklären uns, worum es gerade geht, sondern es sind immer Umgebungsbeschreibungen. Und das finde ich ganz faszinierend, wie dieser Show Don't Tell hier ein bisschen umgedreht wird.
Es ist vor allem, ich finde es halt immer wieder auch genauso wie du so interessant, dass Scorsese ja eben, wie du gerade sagst, ein Mittel, wo man eigentlich sagen würde, Voice-Over benutzt man eigentlich nur, wenn man nicht in der Lage ist, es ordentlich zu visualisieren oder zu bebildern, was ich eigentlich erzählen will. Aber Scorsese bebildert alles absolut perfekt und würzt es praktisch eigentlich nur mit diesem Voice-Over. Also es ist überhaupt nicht so, dass das unterstützend ist, sondern es fügt sich einfach total ein in das, was Scorsese da zeigt. Und deswegen empfindet man es nie als irgendwie faule Lösung, um irgendwie fehlende inszenatorische Fähigkeiten zu verschönern, die ja Scorsese bei weitem nicht hat. Also der wäre ja der Letzte, wo man das sagen würde, aber trotzdem, ich finde es auch immer, stimme ich dir absolut zu, ich finde es so beeindruckend, wie er das auch in Casino auch schafft und in The Wolf of Wall Street, die das ja genauso machen.
Ich glaube aber, wenn man sich quasi nur die Voice-Over anhört, dann würde man auch ein ganz falsches Bild kriegen, weil oft benutzt die Voice-Over-Stimme ja so verharmlosende Sachen, sowas wie: Wir haben uns um ihn gekümmert, und dann siehst du einfach Bilder, in denen sich um ihn gekümmert
Genau.
wird. Also da ist auch öfter mal ein Kontrast drin zwischen dem, was tatsächlich gesagt wird, und dem, was gezeigt wird. Diese, wie heißt das? Erzähler ist auf jeden Fall nicht konstant. Also man kann ihm nicht komplett glauben. Das finde ich auch spannend.
Ja, es ist insofern ein unzuverlässiger Erzähler, weil man, wenn man,
Unzuverlässig. Dankeschön.
ja, wenn man ihn wortwörtlich nehmen würde, dann hätte man eigentlich keine wirkliche Vorstellung, wovon da gerade geredet wird, weil es gibt ja auch in der Mafia so bestimmte Floskeln, die immer genannt werden, die sozusagen verschönernd dafür stehen, was da eigentlich getrieben wird. Also wie du gerade gesagt hast, da wird sich um jemand gekümmert. Da würde man jetzt was rein semantisch denken, da wird sich um jemanden wirklich gekümmert, aber gekümmert heißt in dem Fall, ihm wird ordentlich mit einer Kanone die Birne weggeschossen.
Ja, Mann.
Und das finde ich echt schon wahnsinnig interessant, wie Scorsese das einfach besser beherrscht eigentlich als fast jeder andere Regisseur, den ich kenne. Weil sich ja die meisten Regisseure das eigentlich auch nicht trauen, mit Voice-Overn zu arbeiten, weil das, wie gesagt, immer wahnsinnig schnell platt rüberkommen kann.
Da braucht man feine Feder. Was auch Folge davon ist, dass man diese sich um ihn kümmern, man wird einfach in diese Gangsterwelt direkt reingeworfen. Also man will verstehen, wie diese Regeln sind. Also ich finde es auch einfach unheimlich cool, muss ich leider sagen.
Ja, absolut.
Wenn die diese Typen, also wenn sich um jemanden gekümmert wird, wie man in diese Welt eintaucht, in dieses ganze Gangstermilieu. Das finde ich richtig spannend, weil Henry Hill ist ja ein Charakter, der sagt von der ersten Sekunde, ich glaube, das ist auch einer seiner allerersten Sätze, dass er nichts anderes will, als ein Gangster zu sein. Also er will als Gangster aufwachsen. Er will so diese normale Gesellschaft, die ist für ihn immer ein Feindbild. Ich glaube, das wird im späteren Verlauf, vor allem gegen Ende, nochmal klar. Er will nicht zu dieser langweiligen, schnöden Gesellschaft gehören, sondern er will ein Gangster werden. Und ich finde aber als Folge davon recht interessant, wie die dann sich dieses Capo-Regime aufbauen oder Teil davon sind und so ganz eigene Konventionen, Regeln und Ehrenkodex entwickeln. Also so ein ganz eigenes Werte- und Normensystem, an das man sich aber auch unbedingt halten muss, ne? Und wenn da irgendwie, ja, wenn da Komplikationen entstehen, wenn man sich nicht an diese Floskeln hält oder wenn man halt Tommy einfach mal von der falschen Seite anguckt oder einen falschen Spruch bringt, dann ist das auch ein absolutes Hauptverbrechen. Das finde ich so interessant, wie die sich ihre eigenen Regeln schaffen, obwohl sie ja eigentlich diese Konventionen, diese Regeln, dieses Norm meiden wollen.
Ja, das fällt nämlich vor allem auch gerade darin auf. Da würde ich gerade mal an die Szene referieren, wo also dass Henry Hills Frau und er eine sehr, sehr schwierige Beziehung aufbauen, ist ja logisch, weil Ray Liotta in dem Film ja sich auch mal gu gut und gerne mal abseits was von seiner Frau gönnt.
Auf jeden Fall.
Und dass dann aber Robert De Niro und Paul Sorvino zu ihm nach Hause kommen und ihm sagen, und dass da halt die Werte relativ klar gesetzt sind, dass sie zu ihm sagen, ja, Henry, du darfst hier machen, was du willst, aber du musst zu deiner Frau nach Hause. So, dass sie dann doch, obwohl sie wahrscheinlich selber für etliche zerstörte Familien verantwortlich sind, sind sie trotzdem wahnsinnig, wahnsinnig versteift darauf, dass das Familienleben von allen Mafia-Mitgliedern, dass das intakt bleibt. Dass die Kinder und Frau, dass dafür gesorgt ist. Und das finde ich immer so eine interessante Ambiguität, dass sie einerseits auf der einen Seite Leute links und rechts töten, aber zu Hause muss alles wie im Bilderbuch sein.
Ja, diese Doppelmoral, die zeichnet sich auf jeden Fall auch aus, wenn man die Frauencharaktere angucken. Also ich weiß nicht, ich muss da vor allem auch ein bisschen an Sopranos denken, das ja sehr stark von Goodfellas inspiriert wurde, wo als großer Konflikt ist, dass die Frau nicht genau wissen, was abgeht, also was die Männer tatsächlich machen. Mhm. Natürlich wissen die, dass es im Gangsterbereich, dass das Geld aus Gangstermachenschaften hervorkommt. Aber was da genau abgeht, wissen die nicht. Und das ist ja auch diese Doppelmoral, sieht man in diesen Charakteren dann auch ganz gut, wie die sie im Hinterzimmer sitzen, sich die Haare schön machen und einfach von dem Geld, was sie von ihren Ehemännern bekommen, sich das Leben so angenehm wie möglich machen. Obwohl sie genau wissen, was für dreckige Geschäfte dahinter stehen.
Ja, aber da finde ich es ganz interessant, dass der Film ja eigentlich ein bisschen damit, also das Goodfellas in der Hinsicht eigentlich damit bricht, weil durch die Figur von Lorraine Bracco eigentlich das Ganze dann schon irgendwie hinterfragt wird, auch wenn sie ja natürlich in die Welt von Henry Hill erstmal, also geradezu euphorisch sich reinbegibt, wird das Ganze ja durch sie aber auch ein bisschen reflektiert, weil du ihr ja ganz klar anmerkst, sie kommt mit dem Lebensstil von ihrem Mann eigentlich überhaupt nicht zurecht.
Mhm.
Und da finde ich es ganz interessant, dass der Film das ja eben nicht einfach nur aufbaut als so ein ganz klassischer, ja, wie will man sagen, Männerflick, dass es halt nur darum geht, was die Typen machen, sondern dass die Frau auch so eine zentrale Rolle im Leben von Henry Hill bekommt, weil sie ihn ja ganz klar spüren lässt, so Henry, so wie du lebst mit schnellen Frauen, viel Geld und Drogen und Partys und jeden Abend machen, was ich will, dass diese Welten immer so aufeinander crashen.
Ja, und tatsächlich erhält sie ja auch eigene Voice-Over. Also sie kriegt ja auch ihre Erklärzeit, ihre großen Szenen.
Ja, absolut.
Und was hat mich beim ersten Mal schauen sehr gewundert. Ich dachte, wir bleiben konstant bei Henry aus der Perspektive von ihm, den Film zu sehen. Gerade bei Scorsese, weil er ja schon eigentlich hauptsächlich männerorientierte Filme macht.
Ja.
Auch Goodfellas ist natürlich immer noch ein klar männerorientierter Film.
Definitiv.
Und umso überraschender ist dann dieser Sequenz oder diese Sequenzen, wo wir ganz nah bei ihr dran sind, mal ihre Perspektive erleben. Ja, aber sie klammert sich ja trotzdem auch ziemlich an dieses Gangsterleben. Sie will es auch, oder?
Es ist immer so die Frage. Also ich finde ihren Charakter halt insofern schwierig einzuschätzen, weil dieser wahnsinnig berühmte One-Take, der in den Copacabana-Club, du erinnerst dich?
Natürlich.
Ich finde, diese Szene ist ja letzten Endes auch sinnbildlich für das, wie sie sich gerade fühlt. So, es ist ja eigentlich ein regelrechter Sog, ein regelrechter Rausch, in den sie sich da begibt, dass sie jetzt durch den Hintereingang in den Copacabana-Club reingehen, wo sie vorher wahrscheinlich stundenlang hätte anstehen müssen. Und dann,
man sieht die auch vorne an der Tür, sieht man die Schlange, wie lang sie ist und wie sie einfach dran vorbeigehen.
Genau, und dass sie das schon wahnsinnig euphorisch aufnimmt. Und sie sagt ja auch in der Szene, wo Henry Hill diesen Nachbarn verprügelt, der sie angelangt haben soll, dass sie ja sagt, jede andere Frau hätte diese Waffe, wäre wahrscheinlich weggelaufen, aber mich hat es irgendwie erregt. Also man merkt ihr an, sie hat so eine, genauso wie Henry Hill schon von Anfang an irgendwie so eine Sympathie für dieses Gangsterleben hat, hat sie auch so eine sehr zwiegespaltene Sympathie zwar dafür, aber am Ende ist sie ja letzten Endes genauso in alles eingeweiht, was Henry macht und akzeptiert das ja auch. Und das finde ich ganz interessant, dass sie dann trotzdem am Ende des Tages nicht loskommen will von diesem Gangsterleben. Also auch wenn sie natürlich, was ja vor allem durch ihre relativ konservative Familie gezeigt wird, dass sie da eine sehr zerrissene Figur ist. Dass sie einerseits diesen stabilen Ehemann haben will, aber gleichzeitig wahnsinnig angezogen ist von Henry Hill und seiner Art.
Ja, und das Interessante ist ja, dass auch Henry Hill tatsächlich erst von ihr angezogen wird, nachdem er aufbrausende Art spürt. Ne? Also
genau, genau.
Er kommt ja erst nur mit, um Tommy irgendwie den Gefallen zu tun. Er hat ihn darum gebeten, auf diese Rendezvous mitzukommen. Aber erst als sie ihn auf der Straße richtig anmacht und anbrüllt und tatsächlich so ein bisschen Psycho raushängen lässt, findet er sie doch vielleicht ganz interessant. Was denkst du, sagt uns das über ihn?
Ja, was denkst du, sagst du das über ihn? Also ich finde Henry Hill, und das finde ich allgemein bei Scorsese immer wahnsinnig geil, ist das völlige Fehlen von Hinterfragen der eigenen Hauptcharaktere. Also dass die Charaktere selber nie hinterfragen, was sie da eigentlich machen. Und das finde ich so wahnsinnig erfrischend, weil man immer und immer wieder mit Filmen konfrontiert wird, die einem immer wieder dieselbe Moralkeule um die Ohren schlagen. Guck dir diesen Charakter an. Der wollte groß hoch hinaus und jetzt ist er am Boden und jetzt weiß er, dass er eigentlich lieber ein guter Familienvater sein sollte. So, also ich schlafe schon ein, während ich dir das gerade erzähle. Und bei Scorsese ist es so geil, und das macht er halt in Goodfellas, hat er das erste Mal gemacht und das macht er eigentlich genauso in Casino und auch in Wolf of Wall Street, dass diese Hauptfiguren selber nie wirklich einsehen, dass das so, wie sie leben und wie sie denken, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist. Sie sind ja eher angekotzt, wenn sie wieder in praktisch das normale Leben zurückgedrängt werden. Ich finde, im Henry sagt uns das eigentlich aus, dass er eigentlich total im Reinen mit sich selber ist. Er weiß ganz genau, was er will. Er will ein freies Leben und er will einfach sein Gangsterleben ausleben. Und er steht überhaupt nicht auf irgendeine Frau, die sich praktisch ihm irgendwie unterwirft, sondern er braucht die Action. Er braucht die Action. Sei es jetzt Kokain, sei es jetzt Affären, sei es Leute umlegen, sei es Geld einkassieren. Henry Hill ist halt, würdest du so weit gehen, ihn einen Sadisten zu nennen?
Ein Sadisten?
Ja, also dass er das wirklich genießt, auch Gangster in dessen zu sein, dass er auch so eine Art Kick bekommt, wenn er Leute umlegt und so weiter.
Er braucht es auf jeden Fall, aber er ist ja nicht ganz so hinter der Sache, wie es zum Beispiel Jimmy oder Tommy ist. Also ich denke da an die Szene, wo sie den Made Man umbringen. Ich habe jetzt den Namen leider vergessen.
Ich glaube,
Da
es ist,
ist,
ich glaube, es ist Frank. Ist es Frank?
ich glaube, Frank, ja. Da steht Henry nur an der Tür. Und auch später, als sie den verbuddeln, er gräbt das Loch erstens mal. Und wo sie ihn im Kofferraum haben, also er ballert nicht nochmal drauf, um ihn am Ende zu töten. Er geht irgendwie nicht den ganz letzten Schritt in die Sadisten-Psychopathen-Ecke, wie Tommy oder Jimmy es wahrscheinlich auch ist.
Ja.
Zumindest sehen wir ihn nicht so
Ja, mir ist
ganz
übrigens gerade
krass.
eingefallen, wie er heißt. Billy Batts. Billy Batts.
Billy Batson. Okay, wäre ich jetzt im Leben nicht drauf
Genau,
gekommen.
B Billy Batts. Und ja, genau, weil ich habe nämlich auch den Eindruck gehabt, weil du siehst es ja am Ende auch, dass als Henry Hill, dass Henry Hill letzten Endes immer noch so in dieser Gruppe so ein bisschen dieser kleine Junge ist, der da eher in diese Gruppe aufgezogen wurde, als dass er wirklich so von vornherein da reingehört hat. Also der Film fängt ja damit an, dass er erstmal so in diese Gangsterwelt so als Jugendlicher reinrutscht. Und ich glaube, gerade deswegen hat er dann doch noch so eine gewisse Distanz zu eben solchen völlig abgekapselten Figuren, wie beispielsweise eben Joe Pescis Figur. Da finde ich nämlich die Figur, die Szene auch relativ bezeichnend, wo sie bei Joe Pescis, also bei Tommys Mutter zu Hause sind, gespielt von Martin Scorseses Mama.
Ja, Mann, ich liebe diesen
Ja.
Funfact.
Ich liebe, weil seine Mutter ist halt wirklich so wie man sich eine italienische Mutter hat, auch vorstellt. Und ich finde, es ist auch ist so eine geile Ambivalenz, wie sie da bei dieser Mutter am Esstisch sitzen, so ganz brav, wie so gute Jungs ihr Essen essen, sich mit ihr
Ich finde, das
unterhalten,
ist die lustigste Szene des Films. Es ist die lustigste.
während du hörst, wie Billy Batts einfach im Kofferraum schon gegen diese Tür klatscht.
Ich liebe das auch, wie er so beiläufig, wie Tommy so beiläufig fragt, nachdem er so das Hühnchen geschnitten hat: Oh, kann ich das Messer haben? Kann ich das mir leihen? Und der steckt es einfach ein und du weißt genau, oh shit.
Und seine Mutter fragt ihn dann nicht, warum er jetzt ein fucking Messer braucht, ja? Und dann erklärt er ihr, dass er irgendwie ein Reh angefahren hat. Und denkst du so, ja, ist klar.
Ja, aber wie flüssig der sich auch diese Ausrede da irgendwie ausgräbt und wie konstant die drei dann plötzlich alle darauf bleiben.
Ja, genau.
Ja, sag du?
Ja, und was ich so interessant finde, und in der Szene sagte zum Beispiel auch Tommys Mutter zu Ray Liotta, warum er denn nicht redet. Also du merkst Ray Liotta an, dem ist das eigentlich schon gerade mega unangenehm, gerade an diesem Tisch zu sitzen, zu wissen, dass sie gerade einfach einen Typen im Kofferraum noch liegen haben, der noch verbuddelt werden muss.
Ja, während Tom hier so ganz locker sitzt, Witze macht, ich finde das so gut, dann kommt ja dieses Bild irgendwie. Von wem ist dieses Bild?
Das Bild hat doch, Achso, das Bild hat die Mutter sagt doch, dass sie das selber gemalt hat, oder?
Hat sie es gemalt? Ich war mir nicht sicher, ob es eine Freundin von ihr gemalt hat
Nee, 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 ich
oder sie
glaube, sie
selber.
sagt, dass sie es selber gemalt hat.
Ja, guck mal, ich habe hier ein Bild gemalt. Und Tommy so, ja, mir gefällt es. Guck mal, der Hund, der guckt in die eine Seite und der andere Hund in die andere. Ich finde das so beiläufig so gut. Das sind ja auch viele Dialoge, wo man einfach merkt, die sind spontan entstanden, die sind improvisiert und ja, das sind einfach diese lustigsten Szenen in diesem ganzen Film.
Absolut.
Natürlich auch, genau wie diese Funny House-Szene, soll ja auch komplett improvisiert gewesen sein.
Ja, es ist aber auch ge generell so ein, glaube ich, auch so ein Aspekt, den man bei Scorsese immer wieder merkt. Das macht er ja, also ich habe auch mehrfach schon gelesen, dass der immer so arbeitet. Also, dass Scorsese tatsächlich ein Regisseur ist, der bereit ist, seinen Schauspielern freie Hand zu lassen. Und dass er sagt: Ey, guck mal, ich habe Robert De Niro, ich habe Joe Pesci, ich habe Ray Liotta, ich kann diese Schauspieler sind so gut, ich kann denen auch einfach mal sagen: Ey, Jungs, ihr sollt euch jetzt gegenseitig anfacken. Macht, was ihr wollt. Und so sind beispielsweise auch etliche Dialoge in Casino entstanden, habe ich gelesen. So diese ganzen Szenen, wo sich Robert De Niro und Joe Pesci gegenseitig anschreien, sollen auch alle völlig improvisiert gewesen. Und da entsteht irgendwie so eine, wie du schon gerade gesagt hast, so eine geile Beiläufigkeit, dass du richtig merkst, diese Dialoge sind nicht geplant, genauso wenig wie diese Mafiosi alles planen, was sie da machen, sondern die hangeln sich praktisch von einer Kriminaltat zur anderen. Und versuchen sich irgendwie gerade so aus den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, wie sie es ja auch gerade in der Szene mit Tommys Mutter machen, weil sie sind ja letzten Endes auch unerwartet von Tommys Mutter überrascht worden.
Dieses Beiläufige, dieses Flow und dieses Echte, was dadurch irgendwie entsteht, das hat was von diesen Tarantino-Gesprächen, wenn die im Auto sitzen und sich über Cheeseburger unterhalten,
Ja,
ne?
absolut.
Nur ich glaube, bei Tarantino, da ist das alles komplett durchgescriptet. Tarantino legt da wirklich drauf an, da sollen die in dieser Sekunde das und das sagen, Zeit und alles, der hat das bestimmt sich von A bis Z durch überlegt. Während bei Scorsese dieselbe Beiläufigkeit entsteht, aber durch Improvisation, durch einfach einen echten Dialogfluss, der da entsteht. Finde ich richtig spannend.
Finde ich auch richtig spannend, weil ich würde dir auch absolut zustimmen, Tarantino ist dagegen wirklich jemand, wo du merkst, dass er ein Meister darin ist, es so aussehen zu lassen, als wäre es beiläufig, aber du gar nicht merkst, wie geplant es eigentlich alles ist.
Ja, und bei Scorsese, diese ganzen Szenen der Beiläufigkeit sind ja dann wieder eingeschnitten, eigentlich zwischen zwei wahnsinnig schnell montierten Szenen. Also ich wollte nochmal auf diesen Sog, den wir ja schon öfter irgendwie gesagt haben. Ich glaube, das kommt viel an der Musikeinsatz in Kombination mit den Voice-Over-Sequenzen. Also man sieht oft eine Szene, die beginnt mit Musik, dann wird irgendwie ein Konflikt, kommt langsam auf, man spürt, okay, hier geht es um irgendwas Bestimmtes und der gipfelt dann in einem neuen Song, die Szene und der Konflikt. Aber dieser Song, der reicht dann bis in die nächste Szene rein, weshalb der Zuschauer gar keine Luft zum Atmen kriegt und dann direkt den nächsten Konflikt vorgesetzt kriegt. Ich glaube, das ist eine große Rolle, warum man da so drin ist, warum der Film auch sich so schnell anfühlt und man ihn eigentlich, wenn man ihn durch hat, fast normal gucken könnte.
Das ist absolut, weil ich auch, das können wir, glaube ich, jetzt an der Stelle, wo du es sowieso erwähnst, gleich mal ansprechen. Also der Soundtrack von Goodfellas ist ja wirklich, also jetzt, wo ich ihn jetzt erst durch
Hammer.
den Film nochmal gesehen habe, der ist Mörder.
Ist Hammer.
Also es ist wirklich unglaublich, wie Scorsese irgendwie genau, also wo du immer das Gefühl hast, ich weiß nicht warum, aber nur dieser Song, der gerade gespielt wird, hätte in dieser Szene gespielt werden können. Und ich finde, es ist so ein Trademark von wirklich großen Regisseuren, weil beispielsweise in Tarantino arbeitet ja auch so, dass der Musik irgendwie so wirken lassen kann, dass du irgendwie denkst, ey, diese Szene wäre überhaupt nicht komplett ohne diese Musik. Und dadurch eben, wie du gerade sagst, dieser unglaubliche Sog, weil du irgendwie die ganze Zeit denkst, oh mein Gott, die Musik ist so geil, aber gleichzeitig ist auch das, was gerade passiert, so geil. Und irgendwie die Voice-Over, die gerade gesprochen werden, sind auch geil. Und du hast eigentlich so eine völlige Überfrachtung eigentlich von filmischen Mitteln, aber dadurch entsteht halt irgendwie so eine Kompaktheit, die dich komplett an der Leinwand sitzen lässt.
Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mich entscheiden könnte, was ich lieber mag. Wenn ein Film so wie Goodfellas auf also echte Lieder setzt und die einfach perfekt in die Montage einbettet. Oder ob also ein Filmscore tatsächlich, der extern produziert wurde und komplett für den Film gemacht ist. Kannst du dich da irgendwie entscheiden, wo du sagen würdest, das mag ich lieber? Oder magst du es am liebsten, wenn eine Mischung stattfindet?
Ich muss sagen, ich bin da eigentlich ein großer Freund von, wenn es eher so gemixt ist. Also Ich muss natürlich sagen, wenn das jemand so wie Scorsese macht, der das halt einfach so drauf hat, dass der einfach überhaupt gar keinen Score braucht, sondern der legt nur Popsongs drunter. Wenn du das auf die Weise hinbekommst, finde ich es auch immer genial, aber ich finde es halt zum Beispiel so angenehm, zum Beispiel in sowas wie Fight Club zu sehen, wo du von den Duff Brothers einen extra für den Film produzierten Soundtrack hast, aber gleichzeitig hast du dann halt eben noch solche Songs wie Where's My Mind oder du hast dieses Going Out West, was irgendwie zum Beispiel in der Szene kommt, wo Tyler Durden in Loose Tavern in so einem One-Take reinläuft und du hast so einfach einen ganz normalen Rocksong im Hintergrund laufen. Das finde ich eigentlich zugegebenermaßen immer irgendwie besser, weil ich den Mix irgendwie dann so schätze, dass ich so ganz klare Musik, die nur mit dem Film zu assoziieren ist, da habe, aber gleichzeitig habe ich auch Musik, die halt praktisch extern aus irgendwelchen Musikalben einfach zusammengestöpselt wurde, finde ich eigentlich immer besser.
Finde ich auch so. Ich musste an Interstellar denken, der mir, obwohl der Soundtrack natürlich immer so hoch gelobt wird, während des Sehens öfter mal auf den Sack geht. Also es
Ja.
ist einfach zu oft. Also weißt du, wir haben diese Melodie und die wird bis zum Erbrechen wiederholt und in derselben Sequenz immer weiter geloopt und immer weiter geloopt. Und irgendwann denke ich mir, okay, ich habe es gecheckt, das ist gerade mega episch. Und die Melodie ist vielleicht ganz nett, aber spiel doch mal was anderes. Und da finde ich dann, wie Scorsese das hier macht, eigentlich perfekte Lösung. Ah, nein, jetzt nicht in dem Film. Ja, dann aber trotzdem lieber wie in Goodfellas.
Da möchte ich mich gleich mal anschließen, weil beispielsweise auch noch ein gutes Beispiel, wo selber Regisseur ist für mich auch Inception, wo in meinen Augen auch viel zu sehr dieser Soundtrack komplett ausgeschlachtet wird mit diesem ständigen Hans Zimmer gehetzte Soundtrack, so der zwar echt geil ist, aber der auch sich so wahnsinnig abnutzt, weil er so unglaublich inflationär eingesetzt wird.
Genau, vor allem wenn man den Film schon kennt, wenn man gerade nicht im Kino sitzt und sich einfach Bock hat, irgendwie nochmal Inception zu geben und vielleicht auch ein bisschen kritisch drauf blickt, weil, ja, keine Ahnung, man ja nicht alles immer mit der rosa-roten Brille betrachten muss, dann fallen einem gerade der Musikeinsatz bei den Nolan-Filmen schon oft immer, also mir fällt das immer sehr negativ ein, auf.
Ja, mir auch, weil halt diese Filme, also die versuchen eigentlich genau dasselbe, so wie Goodfellas. So, ich versuche jetzt dadurch, dass ich eigentlich die ganze Zeit Soundtrack laufen lasse, dass dadurch eine gewisse Dynamik entsteht. Aber da kommen wir nämlich an den Punkt, einem Nolan fehlt in meinen Augen im Vergleich zu einem Scorsese halt eben auch die Inszenierung, woran du merkst, dass ein Scorsese diese Soundtracks nicht einfach nur einsetzt, weil er Bock hat, seine Lieblingsplatten irgendwie von daheim mal in den Film drin zu haben, sondern dass er die wirklich so einsetzt, dass sie auch zu seiner Inszenierung passen. Und daran merkst du, dass die Inszenierung eigentlich das ist, was den Sog erzeugt und die Musik letzten Endes das Ganze nur noch nach oben treibt.
Ist interessant, weil Nolan eigentlich ja der Purist ist und nur auf klassischem Film dreht und solche Geschichten und Scorsese da eigentlich immer mit der Zeit geht und die modernen Sachen auch ausprobiert. Und wenn eine neue Technik ist, zack, nehmen wir mit. De-Aging, kein Problem. Ja, finde ich ganz, ganz interessant.
Ja, dass es bei Nolan dann eher zum Problem wird, dass er dann vielleicht manchmal sogar zu puristisch ist. Ja, aber um mal wieder zurück zu Goodfellas zu kommen, was ich dich mal fragen wollte, ist, wie findest du eigentlich allgemein das Casting vor allem von Ray Liotta als Hauptdarsteller? Gerade weil Ray Liotta kenne ich zumindest sehr, sehr oft nur so als Nebendarsteller, als herausragende Nebendarsteller wohlgemerkt. Aber eigentlich so ein Schauspieler, dem ich nicht unbedingt jetzt zutrauen würde, eine Hauptrolle zu tragen. So. Weil das war tatsächlich nämlich immer so ein Problem, was ich mit dem Film hatte, gerade im Vergleich zu einem Casino, weil ich halt immer gesagt habe, also einem Robert De Niro gucke ich 3 Stunden lieber zu als einem Ray Liotta.
Das war auch das Erste, was mich richtig überrascht hat, als ich damals Goodfellas gesehen habe. Also, ich habe mir den Cast angeguckt und natürlich Robert De Niro gelesen und denke mir, krass, ja, Robert De Niro wird natürlich die Hauptperson sein in einem Robert De Niro-Film von Scorsese. Aber dann ist es Henry Hill, was ich persönlich schlecht finde. Ich mag den sehr tatsächlich in der Rolle. Ich kenne auch nicht viele andere Filme mit dem. Mir fällt jetzt nur hier der Marriage Story ein, der ja noch nicht so alt ist, wo der auch eine ziemlich geile Rolle spielt.
Ja.
Aber ansonsten wüsste ich gar nicht, wo der sonst noch aufgetaucht ist.
Place Beyond the Pines als korrupter Cop. Und
Okay, ja, das ist aber auch eine relativ kleinere Rolle.
genau, und in Copland hat er noch mitgespielt.
Aber nach Scorsese, das ist das Interessante, ne?
Ja, als
Obwohl
nach
man ja meinen
Scorsese.
müsste, nach Scorsese kriegt man die großen Rollen.
Und das ist bei ihm irgendwie nicht eingetreten, tatsächlich. Also er ist nie dieser große Hauptdarsteller geworden, obwohl er ja eigentlich in einem der größten Filme aller Zeiten die Hauptrolle gespielt hat.
Ich muss aber auch sagen, dass ich immer sehr überrascht bin in den ersten paar 20 Minuten oder so ist es. Also wir sehen ja zuerst Henry als Kind oder als Jugendlichen. Der macht das auch gut. Den könnte ich mir auch in der Hauptrolle vorstellen, den Jugendlichen da. Ich weiß gar nicht, was der noch gemacht hat, gedreht. Aber dann sehen wir den ersten Zeitsprung und Ray Liotta wird dann als 21-Jähriger dargestellt. Ich
Das
glaube,
Alter.
zu der Zeitpunkt war der Schauspieler 27 oder so, aber der sieht schon echt verdammt alt aus, oder?
Also ich musste wirklich lachen, als das Voice-Over kam, als Lorraine Bracco und Ray Liotta sich im Auto küssen und sie sagt, er ist 21. Ich dachte so, nee, Ray Liotta
Ich
ist
dachte
nicht
nur,
21.
was? Der sieht so erwachsen da schon aus. Aber ich finde trotzdem, dass er auch seinem Alter entsprechend immer so ein bisschen sein Schauspiel anpasst. Also wir sehen gerade, als er dieser 21-Jährige ist, ist er noch viel aufgeweckter, noch viel zappeliger, fast würde ich behaupten. Und später, wo er dann erwachsener und reifer wird, wird er ein bisschen ruhiger. Mir gefällt das sehr, vor allem wie er mit den Augen umgeht als Schauspiel. Ich finde, er hat sehr bedrohlich wirkende Augen und fucking Augenbrauen. Das wollte ich auch betonen. Wie der mit diesen Blicken wirklich echt gefährlich schon einfach nur mit Blicken sein kann.
Ja, der hat so ein bisschen was für mich immer von einem Vampir gehabt. Ich weiß nicht warum.
Vor allem später, wenn er mega auf Koks ist, ne? Dann
Ja,
ist er
total.
richtig bleich. Da wirkt er wirklich vampirhaft, ja. Nee, aber ich finde den ziemlich cool besetzt. Ich finde es in dem ersten Moment sehr überraschend, wenn man sich den Film anmacht. Und sich denkt, okay, jetzt ist Robert De Niro, taucht die ersten 30 Minuten oder so gar nicht erst auf. Und dann ist Henry Hill mit Ray Liotta aber trotzdem ziemlich geil besetzt.
Aber
Mir gefällt ihn.
ich finde ihn auch sehr gut, aber würdest du nicht sogar sagen, dass das fast schon, ich würde schon fast sagen, angenehm ist, mal Robert De Niro und Joe Pesci in so völlig, ja, so fast schon karikaturistisch gezeichneten Figuren zu sehen? Weil normalerweise ist es ja so, dass man, also das war ja schon mal wie ein Wilder Stier so, und bei Casino, da hast du ja eigentlich Joe Pesci und Robert De Niro als ganz klare Hauptfiguren, die sehr viel Charakterzeichnung bekommen. Und bei Goodfellas finde ich es irgendwie so wahnsinnig erfrischend, diese beiden Figuren fast schon so als so antagonistische Nebenfiguren zu sehen, die eigentlich kaum Profil bekommen, außer dass sie Freunde von Henry Hill sind, weil Goodfellas sich ja eigentlich nur auf Henry Hill und seine Charakterentwicklung fokussiert. Und ich das irgendwie so interessant finde, dass du diesmal Joe Pesci und Robert De Niro so ein bisschen fast schon die Show stehlen lässt von Henry Hill oder beziehungsweise von Ray Liotta, weil die beiden ja so richtig auf die Kacke hauen dürfen, abseits von Ray Liotta.
Wobei ich sagen muss, wenn Joe Pesci zu sehen ist, gehört ihm die Szene. Also das ist mir gerade bei diesem Schauen nochmal sehr aufgefallen. In jedem Moment, wo Tommy DeVito den Raum betritt, alle Blicke gehen auf ihn. Also ich finde, der ist absolutes Zentrum. Er ist der Boss in jeder Szene, wo er auftaucht. Und ich glaube, hat er nicht auch Oscar bekommen
Er hat den
für die
Oscar
Szene?
abgeräumt, ja.
Er hat den Oscar bekommen. Finde ich auf jeden Fall verständlich, finde ich krass. Ja, also jede Szene, wo der den Raum betritt, man achtet nur auf ihn, man will gucken, wann platzt die Bombe. Man spürt es ja in der ersten Szene, wo man ihn sieht. Der ist eine verdammte tickende Zeitbombe. Er symbolisiert aber auch, also das richtig Dreckige dieser Gangsterwelt. Also wenn wir nur Henry folgen würden, könnte man meinen, okay, das ist alles schön und gut, das hat seine Ehrenseiten und so, aber wenn wir Tommy angucken, dann sehen wir die richtig dreckige Seite, wo auch einfach mal Michael, der Barjunge, einfach erschossen wird, wenn er einen falschen Spruch bringt. Und das finde ich das Faszinierende an dieser Figur, dass sie jede Szene ownt und auch das Dreckige zeigt.
Das ist wirklich unglaublich. Also ich muss wirklich sagen, nachdem ich Goodfellas und Casino gesehen habe, muss ich wirklich danach sagen, ey, Joe Pesci ist wirklich der mit Abstand abgefuckteste Motherfucker, den ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Also
Schön gesagt.
ich finde es auch so überragend, wie der mit dieser geringen Körpergröße, ja, wo man eigentlich sagen würde, wie kann so ein kleiner Furzknoten so eine Präsenz aufbauen? Aber man sieht ja auch, sowohl in Casino als auch in Goodfellas, selbst die größten Typen haben so einen Schiss vor Joe Pescis Figur immer, dass ich bin wirklich immer so unfassbar beeindruckt, wie viel Angst man vor dieser Figur hat.
Ja, also das beruht ja alles auch auf wahren Begebenheiten. Ich
Ja,
glaube,
der
der
soll ja
Film,
wirklich so gewesen sein.
Ja, aber nicht so klein. Der soll schon ein größerer Mann gewesen sein. Der soll nicht ganz so ein Bumsklumpen gewesen sein.
Genau. Und ja, ich finde wirklich gerade bei Joe Pesci, das finde ich ganz schön, dass du es ansprichst, ist wirklich so das was, glaube ich, wo wir vorhin meinten, dass Ray Liotta sich dann doch noch so ein bisschen so abseits der Mafia dann doch noch bewegt von seinem Charakter her, weil du ja mit Joe Pesci jetzt so eine Figur hast, die ist ja, die legt es ja total offen, wie dreckig eigentlich Mafia-Geschäfte sind. Wirklich, da werden einfach vollkommen willkürlich irgendwelche Leute abgeknallt, die einfach nur mal dumm geguckt haben, wo man jetzt sagen würde, so ein Ray Liotta ist ja eigentlich fast noch so der entspannteste Charakter von all diesen durchgeknallten Gockeln.
Ja, ich finde, das strahlt aber am meisten immer Jimmy aus, der diese Professionalität immer wahren will. Der
Ja,
dann
ja,
auch
ja.
ja die ruhige Phase schiebt, nachdem die diesen Raub begangen haben und diese 6 Millionen abgeräumt haben. Wo er ist die beruhigende Stimme, die sagt, Leute, kauft euch keine reichen Sachen, keine teuren Sachen. Also ich finde, er strahlt da auch immer viel die Ruhe aus, dass zur Mafia auch noch dieses Berechenbare gehört.
Aber man muss sagen, er hat aber auch seine Momente, wo er völlig mal die Nerven verliert. Also was ich nämlich so interessant finde, ist, obwohl eigentlich Robert De Niro und Ray Liotta es besser wissen müssten, dass sie diesen Billy Bats, der ja Joe Pesci damit provoziert, mit diesem Go get your fucking shine box, was auch
So
eine
gut.
geniale Szene ist.
Er geht richtig mit drauf, ne? Er
Ja, also
knüppelt
das hat
auch
mich so
voll
gewundert,
gut.
dass sie alle so, also dass Tommy ihn umbringen will, das ist mir klar. Aber warum Robert De Niro und Ray Liotta also da auch so mitmachen, das habe ich irgendwie nicht verstanden.
Ja, ihm ging es, glaube ich, auch auf den Sack. Und es ist halt dieser Ehrenkodex, den die sich in ihrer Parallelgesellschaft, die sie da aufgebaut haben,
Ja, scheinbar.
bewahrt wird. Wenn dein Bruder, wenn dein Kumpel, dein Caporegime, sind es Caporegime? Bestimmt nicht. Auf jeden Fall, wenn die beleidigt werden, dann gehört der verdammt nochmal
Unter die Erde.
die Presse zu kriegen. Ja.
Ja, das fand ich so interessant, weil ich immer wieder, wenn ich die Szene gucke, denke ich, dass nur Joe Pesci auf ihn einschlagen wird, aber dann siehst du einfach, dass Robert De Niro und Ray Liotta halt einfach auch auf ihn eintreten und ihm die Fresse einschlagen und dann denkst du so, die müssten es eigentlich besser wissen.
Ja, Wut entbrannt vor allem auch, also richtig mit Emotionen dahinter.
Ja, total. Wo man nämlich zum Beispiel auch sieht, dass Robert De Niro ja eigentlich auch jemand ist, der ja auch relativ schnell die Leute unter die Erde bringt, ist zum Beispiel bei Maurice Charakter, wo Ray Liotta mehrfach im Voice-Over erzählt, dass er total Schiss hat, dass Jimmy Maury umlegt und dass ja er so ewig lange in die Länge gezogen wird, wann er denn endlich Maury jetzt mal umlegt und sie ihn dann halt einfach in diesem Auto dann einfach von hinten abstechen.
Ja, faszinierend. Was ich noch fragen wollte, ist, wo wir gerade Joe Pesci so über die Wolken gelobt haben, findest du ihn in The Irishman langweiliger, krasser oder genauso geil?
Meinst du jetzt Robert De Niro?
Nee, ich meine Joe Pesci.
Achso, Joe Pesci. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin ja schon mal grundsätzlich kein großer Fan von The Irishman gewesen, tatsächlich. Aber Joe Pescis Figur selbst, muss ich sagen, für das, was ich, also dafür, dass man Joe Pesci so lange nicht mehr gesehen hat, muss ich echt sagen, er hat die Rolle, diese Präsenz, diese ruhige Präsenz. Also er spielt ja so ein bisschen so eine Figur wie Jimmy Conway in Irishman. Also das, was Robert De Niro in Goodfellas spielt, Joe Pesci so ein bisschen in The Irishman, so dieser ruhige Typ, wo du aber trotzdem weißt, wenn der mal die Nerven verliert, dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Muss ich aber sagen, Joe Pesci als total durchgeknallter Spinner ist mir immer lieber, muss ich wirklich sagen.
Ich muss nämlich sagen, ich finde tatsächlich The Irishman Joe Pesci noch ein bisschen geiler. Aber ich glaube, das liegt nur daran, weil ich ihn so respektabel finde in seinen anderen Filmen, weil er da diesen Kampfzwerg, diesen vorlauten, schnell redenden Hurensohn haben. Deswegen wirkt er bei mir in The Irishman verdammt stark. Also ich finde den so unheimlich gruselig in The Irishman. Also der hat da diese mehrmals auftretenden Szenen, wo er irgendwie mit der Tochter von der Hauptfigur, von dem Iren, zu sehen ist und sie hat unheimliche Angst vor ihm und man sieht in langsamen Zooms tatsächlich auf Joe Pesci und dann wird die Tochter gegengespiegelt, wie bedrohlich dieser Typ einfach in seiner Art ist, ohne irgendwas groß zu machen. Deswegen liebe ich ihn Ich glaube, wegen seiner Leistung in Goodfellas und in Casino in Irishman noch mal mehr.
Das kann ich aber nachvollziehen, weil es ist halt auch so ungewohnt, ihn mal in so einer Rolle zu sehen. Weil Joe Pesci aber ja auch in anderen Filmen auch eigentlich immer so diesen total vorlauten Idioten spielt. Und selbst wenn er wirklich nur einen Idioten spielt, wie beispielsweise, ich weiß nicht, ob du die Filme gesehen hast, in Lethal Weapon.
Die kenne ich jetzt noch gar nicht. Nee.
Ja, weil in Lethal Weapon zum Beispiel spielt er auch so eine völlig aufgedrehte Figur, aber da spielt er halt so eine Figur wie Maury, also so einen richtigen Vollidioten, der eigentlich nur Scheiße labert. Und da finde ich es irgendwie so interessant, wenn man dann so einen Joe Pesci sieht, weil den kennen ja zum Beispiel vielleicht auch viele Zuhörer auch aus Kevin allein zu Hause,
Ja, Mann.
wo er den Einbrecher spielt und du denkst dir halt so, ey, wie kann dieser Typ so eine Diabolik aber dann auch wieder ausstrahlen, obwohl er eher so bekannt geworden ist als dieser wirklich dieser kleine Faxenclown.
Ja, geil. Und The Irishman, ich bin auch nicht ganz so hyped, also nach dem Film, einfach weil er auch so lange ist, wie wenn ich Goodfellas gucke. Aber ich finde, der hat auf jeden Fall mehr Lob verdient, als ich finde, über ihn geredet wird. Also wenn man mit Freunden irgendwie über den Film redet, kommt Irishman doch immer so ein bisschen als der zu langsame Bruder weg von den geilen, schnell erzählten Filmen. Und ich hoffe, da entwickelt sich in den Jahren, also wenn er ein bisschen hoffentlich gut altern wird, dass man da ein bisschen anders auf den Irishman guckt.
Das hoffe ich auch, weil obwohl es jetzt auch nicht unbedingt mein Film war, es war halt trotzdem einfach mal so wieder so erfrischend, mal wieder so einen klar erzählten und inszenierten Film zu sehen von so einem Altmeister, wo du halt wirklich siehst, hier geht es jetzt nicht darum, irgendwie das nächste Franchise aufzumachen, den nächsten Superblockbuster zu machen, sondern wir wollen jetzt
Sondern
wirklich
es
einfach,
zu beenden.
genau, wir wollen jetzt praktisch einen Deckel drauf machen und
Ja.
trotzdem einen guten Film dabei machen.
Finde ich, ist auf jeden Fall gelungen. Ja, würdest du irgendwie nochmal ein Abschlussfazit geben, warum du sagst, dass Goodfellas auf jeden Fall ein Meisterwerk ist?
Ja, warum Goodfellas ein Meisterwerk ist. Also ich würde Goodfellas als Meisterwerk bezeichnen, weil er es, denke ich, abgesehen jetzt von dem Paten, glaube ich, kaum besser verstanden hat als jeder andere Mafia-Film. Diese Mafia-Klischees, die in den Köpfen vieler Leute stecken, sie zu verdichten, sie mit in seinen Film aufzunehmen und es trotzdem geschafft hat, es so wahnsinnig organisch wirken zu lassen, dass all diese Figuren, all diese Klischees zwar ausleben, aber dabei trotzdem so wahnsinnig authentisch rüberkommen. Und er auch gleich und Scorsese gleichzeitig in dem Film zeigt, woher diese Aufstiegswünsche in Goodfellas, also woher diese Aufstiegswünsche kommen, weil man ja als Zuschauer, wie wir ja selber gesagt haben, selber so ein Gefühl hat von wow, ist das geil. Also, dass man als Zuschauer wirklich sich selber manchmal denkt, ey, es ist so der Hammer irgendwie, wie eingesogen ich werde von diesem Gefühl von Aufstieg, obwohl das eigentlich mit so dreckigen Mitteln hier alles vonstatten geht. Und da finde ich es Goodfellas halt unerreicht, weil er diesen Sog durch eben die geniale Inszenierung, die unglaublichen Schauspielerleistungen und einfach dieser Fähigkeit, wirklich zu vermitteln, was das heißt, Gangster zu werden und Gangster zu sein, finde ich, ist der Film in der Hinsicht eigentlich unerreicht. Also Maximum in Casino oder halt eben der noch größere Bruder, eben der Pate, können da irgendwie noch mithalten.
Ja, sehe ich auf jeden Fall genauso. Das Interessante ist ja, dass der Pate sich entscheidet, einen Mafia-Film zu erzählen und die ganz oberste Stufe, also tatsächlich den Don, den Mafia-Boss an der obersten Spitze inszeniert. Casino von 95 wählt den Weg auf der mittleren, also obere mittlere Ebene, also auf den Capo-Regime. Und bei Goodfellas betrachten wir ja die Soldiers, also ganz unten. Das sind ja keine hohen Tiere in der Mafia.
Ja,
Die
nee,
fangen ja
überhaupt nicht.
ganz unten an. Und deswegen ist dieser Sogeffekt so stark für mich. Also du fängst ganz bei Null an, quasi als Jugendlicher, als Träumender. Und mit ihm zusammen dringt man ein in diese Gangsterwelt, die einfach eine unheimliche Faszination auslöst in ihren Gewaltspitzen, in ihren komplett abgedrehten Charakteren, wo man immer sagt, fuck, diesen will ich einfach nicht in der realen Welt begegnen. Also er nimmt uns mit in eine Welt, die sonst komplett so fern ist. Er nimmt uns in die Hinterhöfe mit. Er zeigt uns die Abgefucktheit und die glamourösen Seiten dieses Gangster-Lifestyles. Und wie kein anderer Film, finde ich, ist er dabei, erzeugt er diesen Sog, der einen irgendwie am Ball bleiben lässt. Und das am Ende dann auch noch in diesen Koks-Paranoia-Szenen vielleicht zu überspitzt zum Ende bringt. Also ich finde es ein absolut grandioses Meisterwerk. Macht Bock.
Da.
Jedes Mal auch wieder, ne? Du kannst es ja immer wieder gucken.
Das geht immer wieder. Also,
Wenn
es
es
ist wirklich
schnell ist.
so.
Es ist wie ein Musikvideo quasi ein bisschen.
Absolut.
Im positivsten Sinn.
Ja, ich weiß nicht, ist es bei dir auch so, dass du dir, also, obwohl du den Film vor kurzem erst gesehen hast, nach langer Zeit denkst du, also vielleicht nach im Maximum anderthalb Monaten oder so, denkst du eigentlich könnte ich den jetzt locker nochmal anmachen, ohne Probleme.
Ja, genau, ja. Es geht irgendwie immer. Ich gucke mir auch tatsächlich regelmäßig irgendwie Ausschnitte aus dem Film an. Einfach nur nochmal die Funny House-Szene oder
Ja.
wie Tommy am Ende umgebracht wird. Ich liebe das einfach in diesen Film, in diese Welt, in diese Gangster-Szene einzutauchen. Und gerade deswegen, ohne Goodfellas kein Sopranos und Sopranos geht auch nicht viel drüber.
Und da hätte ich aber tatsächlich jetzt noch eine Frage an dich, nämlich, weil das mir nämlich jetzt nochmal beim Schauen aufgefallen ist. Ich finde nämlich, dass dieser Wunsch von Henry, Gangster zu sein, eigentlich so wahnsinnig verständlich ist. Und findest du auch, dass man das eigentlich total verstehen kann, dass wenn du mal siehst, wo der eigentlich herkommt, also er erzählt ja, ich wohne in einer kleinen Wohnung mit 5 Geschwistern oder wie viel das sind. Und wir haben ja, also meine Eltern verdienen kaum Geld und wir leben ja eigentlich in den schlimmsten Verhältnissen. Also ich finde, diese Mafia ist ja letzten Endes, oder dieser Wunsch nach Gangster sein, ist ja letzten Endes auch so erstmal so ein uramerikanisches Thema, aber auch eben ein Problem von Amerika, dass du halt siehst, dass diese Leute ja automatisch so einen Wunsch entwickeln, weil sie halt eben aus so schlechten Verhältnissen kommen.
Kann man auf jeden Fall auch Kritik am Sozialsystem sehen, wenn man diesen Film anschaut. Gerade weil Henry Hill in der Schule nicht gefördert wurde. Also der hatte Leserechtschreibschwäche auch und dem wurde ja keinerlei Hilfe irgendwie angeboten. Die wurden sind sehr arm aufgewachsen und klar, dann kriegt er irgendwie diesen Job, sieht gegenüber in der gegenüberliegenden Straßenseite diese Gangster einfach, wie sie no fucks auf die Konvention geben. Und
Ja.
ich finde es auch in dem Sinne nachvollziehbar, dass er das zumindest faszinierend findet, dass er plötzlich einfach Geld kriegt, wo er eigentlich überhaupt nichts gemacht hat, außer mal Leuten irgendwie die Hand zu geben. Also man spürt auf jeden Fall, dass dieses Abrutschen in diese Gangster-Szene aus seiner Warte nachvollziehbar ist.
Und vor allem dieses, andere Kinder haben von mir auf einmal Respekt gehabt, sozusagen, weil er irgendwie die Cadillacs von denen einparkt und dass das Ganze dann sich so aufspielt, dass sogar Kinder oder Leute in seinem Alter seiner Mutter die Sachen nach Hause tragen, weil sie halt so einen Respekt vor seinem Status haben.
Ja, das ist mega.
Ja, hast du noch darüber hinaus noch irgendwas zu sagen zu diesem Film? Oder.
Ja, ich weiß nicht, also ich könnte natürlich immer noch immer weiter quatschen, aber es fallen einem immer weiter neue Sachen zu dem Film ein. Es ist ein grandioser Film und wie du schon sagst, also in ein paar Monaten, zack, könnte ich mir den schon wieder reinlegen. Macht
Ja,
gar kein Problem.
könnte man easy noch mal eine Stunde drüber reden. Ja gut, dann würde ich sagen, ich habe nämlich eigentlich auch, ich denke, wir haben eigentlich alles gesagt, was es erstmal zu sagen gibt zu diesem großen Film. Also wer den Film sehen will, auf Netflix zurzeit zu sehen, und ansonsten, ihr werdet auch nichts falsch machen, wenn ihr euch den Film auf Blu-ray kauft.
Hast du die Blu-ray zu Hause?
Ja, ich habe die Blu-ray zu Hause.
Hat die gute Extras?
Ich hab tatsächlich so eine Doppeldisc. Also da gibt es ja so zwei Discs mit drin. Also es gibt eine nur für Extras und eine für den Film. Also
Das ist schon mal gut.
das lohnt sich auf jeden Fall, weil da ist auch ordentlich viel Bonusmaterial mit dabei.
Ja, cool.
Gut.
Ja, dann auch von mir, ne? Hat Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
Ja, hat Spaß gemacht. Und ja, wir hören uns dann bei Gelegenheit. Beim nächsten Mal hören wir uns wieder.
Würde ich auch sagen. Alles klar.
Ciao.
Ciao.